Rund 189.000 Menschen haben in diesem Jahr bisher versucht, über die zentrale Mittelmeerroute nach Europa zu kommen.
2023 in etwa 1.000 Asylsuchende zugewiesen.
2.145 Menschen gelten als tot bzw. vermisst.
In diese Zahl nicht eingerechnet sind weitere Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine.
Das ist schon herausfordernd, da steht man auch unter Druck.
Zusätzlich zu diesem Kontingent berechnet werden.
Weil was soll ich mit den Menschen hin?
Aktuell 7 Vollzeitstellen zu besetzen. 0 Bewerber auch für die Ausbildungsplätze, 0 Bewerber.
Wenn irgendjemand ihnen eine Arbeit anbieten und sie mehr unterstützen würde, dann würden sie nicht klauen und nicht randalieren.
Solche Straftäter werden abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen.
Was denken Sie denn, was sind das für Menschen, die dann hierher kommen? Das interessiert mich nicht, ich möchte mich nicht weiter mit Ihnen unterhalten.
500 oder 450 Männer da einquartieren? Was meinen Sie, was da nachts auf der Straße los ist? Wir müssen uns doch nichts vormachen.
Illegale, unkontrollierte Armutszuwanderung in unser Sozialsystem, aber nicht in unsere Gesellschaft.
Im November haben 4 von 10 Großstädten SOS gefunden.
Aber es hat vielleicht eine abschreckende Wirkung, wenn die Menschen sehen, okay, wenn ich nach Großbritannien fliehen will, dann lande ich am Ende womöglich in Ruanda.
Ist das Teil einer Lösung, um mehr Ordnung in dieses System zu bringen?
Aber das ist natürlich was mit politischem Asyl gar nichts zu tun hat.
Ist das Ende der Aufnahmefähigkeit erreicht?
Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist immer noch Sommer in Deutschland und Sie machen vielleicht Ferien, ja, Ihre Kinder machen vielleicht Ferien, aber die Politik macht keine Pause und deswegen machen wir auch keine. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wir haben es Ihnen ja schon gesagt, im Sommer gibt es Sonderspezialfolgen, weil da hat man mal Zeit, sich mit Themen zu beschäftigen und sich mal richtig reinzudenken, für die man sich im hektischen Alltag keine Zeit nimmt. Und worum es in dieser Folge gehen soll, das erklärt Ihnen mein Kollege Andreas Niesmann.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir haben uns für die nächsten Sommerwochen ja ein paar ganz besondere Spezialausgaben ausgedacht. Jetzt muss man sagen, wir haben unsere eigene schöne Ordnung einmal in Klump gehauen, weil die Welt in Klump gehauen wird. Nein, weil in den USA so viel Chaos ist, haben wir auch ein bisschen Chaos verursacht und eine Sonderfolge zu den USA eingeschoben. Aber unser Versprechen steht natürlich, 3 Wochen, 3 Reizthemen. Besprochen haben wir ja schon die Aufarbeitung der Corona-Pandemie zusammen mit Professor Christian Drosten und dem Kollegen Georg Mascolo. Und in dieser Woche nehmen wir uns das nächste heiße Eisen vor. Die Migrationspolitik.
Ja, darum dreht sich ja seit Jahren, also eigentlich seit Jahrzehnten, die hitzigsten Debatten in Deutschland. Aber zurzeit ist das Thema wieder einmal extrem aktuell. Wir reden über Bezahlkarten, Sozialtouristen, Fachkräftemangel, überlastete Kommunen, über Abschiebungen nach Afghanistan und es gibt ein neues EU-Asylsystem, das kommen soll. Kurz, es geht um die große Frage, wie kann Europa eine zukunftsfähige Migrationspolitik entwerfen und umsetzen? Was sind die Hürden, was sind die Risiken und Nebenwirkungen? Und dafür haben wir 2 perfekte Gäste, auf die wir uns sehr freuen.
Die eine ist Migrationsforscherin und Kulturwissenschaftlerin. Sie forscht und lehrt seit 2015 zu den Themen Flucht, Asyl und Zugehörigkeit, unter anderem in Wien und in Berlin. Sie ist Sprecherin des Integrationsrates der Stadt Wien und Host des Podcasts Aufnahmebereit. Ihr Buch Das Fluchtparadox über unseren widersprüchlichen Umgang mit Vertreibung und Vertriebenen war 2022 österreichisches Wissenschaftsbuch des Jahres und für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Ihr neues Buch heißt Gegen die neue Härte. Es ist jetzt frisch bei DTV erschienen und es ist ein Plädoyer für mehr Zugewandtheit und mehr Empathie in der Migrationspolitik. Wir freuen uns sehr und begrüßen herzlich Judith Kohlenberger.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Und er ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht an der Universität Konstanz und leitet dort außerdem das Forschungszentrum Ausländer- und Asylrecht. Seinen Doktortitel hat er in Berlin mit einer Arbeit zum europäischen Verfassungsrecht erlangt und Professor wurde er 2009 mit seiner Forschung zum Migrationsverwaltungsrecht. Heute berät er außerdem die Bundespolitik als Sachverständiger für Integration und Migration, zuletzt das Innenministerium in der Frage, ob Deutschland seine Asylverfahren in Drittstaaten wie Ruanda auslagern kann. Was er dazu sagt, besprechen wir heute. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Daniel Thüm.
Guten Tag nach Berlin.
Also man kann, glaube ich, eins sagen, die Migrationsfrage ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Im Jahr 2015/16 konnte man ja noch denken, okay, wir stecken jetzt in einer Flüchtlingskrise, da gibt es Krieg in Syrien, Millionen Menschen werden vertrieben. Es gab auch eine große Aufnahmebereitschaft zum Beispiel in Deutschland und irgendwie dachten auch viele, dass es nach dem Krieg in Syrien wieder alles normaler werden könnte. Aber das glaubt heute irgendwie keiner mehr so richtig, denn die Zuwanderung in die reichen Länder im Norden reißt nicht ab. Die Asylagentur der Europäischen Union hat im vergangenen Jahr rund 1,1 Millionen Anträge verzeichnet, der höchste Wert seit 2016. Und ja, die EU stellt das für neue Probleme, das sieht man auch bei Wahlen. Nur, Frau Kohlenberger, sind wir uns überhaupt alle einig darin, worin das Problem besteht? Wie würden Sie es denn auf den Punkt bringen? Was ist denn die Migrationsfrage, die wir angehen müssen?
Ich sehe das Problem vor allem in diesem Gefühl des Kontrollverlusts, das seit dem Jahr 2015 in den letzten 10 Jahren Einzug gehalten hat. Und dieses Gefühl ist verbunden mit zahlreichen anderen Verlusterfahrungen und mit großen gesellschaftlichen Transformationen. Und diese Fokussierung auf Migration, Migrantinnen und Migranten ist nicht neu. Sie erlaubt nämlich, dass man sich auf individualisierte Aspekte und eine konkrete Problemgruppe, und das sind die anderen, die Fremden, fokussiert, statt auf vielfach strukturelle Problemlagen, die ja auch durch die Ankunft neuer Menschen, also vor allem geflüchteter Menschen, aufgedeckt werden, etwa im Bildungsbereich, im Gesundheitssystem und so weiter. Und der Diskurs über Migration, das beobachten wir ganz, ganz stark, ist über die letzten Jahre eindeutig radikaler geworden. Er verschiebt sich deutlich nach rechts, wodurch aber auch Konzepte, die ehemals dem Rechtsaußenspektrum zuzuordnen waren, immer mehr normalisiert werden und bis zu einem gewissen Grad legitimiert werden.
Herr Thüm, was Frau Kohlenberger sagt, ist ja die innereuropäische Sicht und sozusagen das Gefühl der Überforderung und wie das sozusagen politisch verhandelt wird. Aber gibt es nicht auch ein objektives Problem? Es sind Zehntausende Menschen auf dem Mittelmeer bei dem Versuch, nach Europa zu kommen, gestorben in den letzten Jahrzehnten. Die Versuche reißen nicht ab. Das ist ja was, was jetzt erstmal mit dem, was innerhalb Europas passiert, objektiv nichts zu tun hat, oder?
Da haben Sie sicher recht. Es ist ja auch kein Widerspruch, würde ich sagen. Kontrollverlust als eine Wahrnehmung der Bevölkerung schließt ja nicht aus, dass es in Teilen tatsächlich auch einen Kontrollverlust gibt. Aber ich glaube, die Bevölkerung versteht insgesamt sehr gut, dass die Migration ein unheimlich zentrales und wichtiges Thema, Zukunftsthema ist, dass es auch nicht aufhören wird. Wir werden also nicht zurückkehren in die Welt der 80er Jahre, wo Migration nur im begrenzten Umfang stattfand. Und ich glaube, dass die politische Mitte es nicht geschafft hat, eine überzeugende Vorstellung davon zu entwickeln, wie die Zukunft als Einwanderungsland aussieht. Und dazu gehört dann also eine Erzählung, eine Marschroute, wo es hingeht. Aber man muss dann auch praktische Politik machen, die funktioniert. Und bei Fachkräften funktioniert es leidlich gut, gibt auch viel Besserungsbedarf. Aber gerade in der Asylpolitik hat die Politik eben nicht das geliefert und eingelöst, was sie seit 2015 immer wieder verspricht, nämlich Humanität und Ordnung zusammenzubringen.
Lassen Sie uns bei dem Problem oder bei dem, wo die Gesellschaft sich überfordert fühlt oder viele Menschen sich überfordert fühlen, noch ein bisschen bleiben. Also ich glaube, es ist ja unstrittig, dass immer mehr Städte mit der Unterbringung und Integration an einer Grenze dessen sind, was sie auf die Reihe bekommen oder wo sie sich überfordert fühlen. Im November, das ist die letzte Zahl deutschlandweit, die ich gefunden habe, haben 4 von 10 Großstädten SOS gefunkt. So, es fehlt an Wohnungen, Kita-Plätze, Sprachkurse, Sachbearbeiter, Freiwillige, also das ganze Programm. Es gibt ja den berühmten Satz des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck: Unser Herz ist weit, unsere Möglichkeiten sind endlich, und immer mehr Menschen, zumindest ist meine gefühlte Wahrnehmung, ist das, was auch Leserbriefschreiber uns übermitteln etc., haben das Gefühl, es reicht. Was sagen Sie, ist das Ende der Aufnahmefähigkeit erreicht?
Also ich glaube, da gibt es wieder 2 Ebenen, die man betrachten muss. Das ist sehr, sehr richtig, dass in gewissen Kommunen einfach nicht die entsprechenden Aufnahmestrukturen im ausreichenden Maße vorhanden waren. Es ist ein Faktum, dass durch die große ukrainische Fluchtbewegung nach Deutschland und in andere westeuropäische Länder in den letzten Jahren und dann auch die Asyleinwanderung es zusehends zu einer Drucksituation gekommen ist. Dahinter steht aber auch die Frage, dass wir ja nicht einfach eine Welt schaffen können, wo es keine Migration mehr geben wird. Das ist sehr utopisch. Was ein Versäumnis war, ist tatsächlich, dass wir keine resilienten Systeme geschaffen haben, weder in der Aufnahme noch in der Integration neu ankommender Menschen. Wir verhalten uns bei jeder größeren neuen Fluchtbewegung so, als wäre das eine singuläre, nie gesehene Krise, und es müssen immer die Strukturen wieder komplett neu, sozusagen from scratch, geschaffen werden. Ich glaube, das ist ein Problem tatsächlich, weil wir auch uns zusehends mit immer größeren irregulären Migrationsströmen konfrontiert sehen. und es wichtig wäre, hier Systeme zu schaffen, die auch nachhaltig bestehen und die nicht so rasch wieder zurückgebaut werden. Damit kann man nämlich bis zu einem gewissen Grad genau das erfüllen, was jetzt auch genannt wurde, nämlich ein geordnetes System der Aufnahme und vor allem ganz klare Schritte und Kriterien, zu welchen Parametern darf jemand kommen, zu welchen Parametern darf jemand bleiben und zu diesem Land beitragen. Das fehlt aus der Sicht sehr vieler Bürgerinnen und Bürger.
Na, das Gefühl ist vor allen Dingen, Sie sagen jetzt, es kommen immer Wellen von Fluchtbewegungen, aber das Gefühl ist ja auch, dass es ein dauerhafter Strom ist, weil eben auch die Leute in ein besseres Leben fliehen wollen. Also es sind nicht immer Leute, die vor Krieg fliehen und deswegen Schutz bekommen sollen in Europa, sondern es sind ja auch Leute, die einfach von einem besseren Leben träumen und das dann auch versuchen, in Europa zu finden. Nachvollziehbarerweise, aber das ist natürlich was, was mit politischem Asyl gar nichts zu tun hat. Und das ist eigentlich dann auch was, wo die Idee, auch das, was die EU jetzt macht und auch wie die Wähler wählen, ja, eigentlich einen Riegel vorsetzen will. Also sozusagen, die wollen dann bestenfalls Leute auswählen, die dann hier als Fachkräfte gebraucht werden können.
Also zweierlei. Erstens müssen wir in der Tat auseinanderhalten. Migration ist ein sehr umfassender Begriff, der verschiedene Facetten umfasst. Und nehmen Sie die aktuellen Herausforderungen, denen die Kommunen begegnet sind. Die müssen Wohnungen bauen, die müssen im Gesundheitswesen Personal anstellen. Und all das würde ohne Migration nicht mehr funktionieren. Auf dem Bau arbeiten nach meiner anekdotischen Wahrnehmung vor allem auch sehr viele Menschen aus Mittelosteuropa. Im Gesundheitswesen gibt es inzwischen auch immer mehr Pflegekräfte, Ärzte, die nicht jetzt Deutsch als Muttersprache hatten. Das heißt, Migration ist auch die Lösung zahlreicher Probleme, aber es ist eben eine andere Migration, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen pauschal ist, als diejenige, die über das Asylsystem stattfindet, sondern das ist dann eben eine Wirtschaftsmigration aus Europa, aber auch aus anderen Ländern, die gesteuert und kontrolliert stattfindet. Und bei der Asylmigration ist es eben leider dann auch meistens genau andersrum. Es dauert viele, viele Jahre, bis Menschen, die über das Asylsystem einreisen, im Job landen. Und selbst wenn sie dann im Job landen, arbeiten sie eben sehr häufig noch in Helferjobs und mit Sozialleistungen aufstockend. Und auch die Schulleistung der Kinder, die dann hier ankommen, ohne Deutsch mit der Kindheit gelernt zu haben, sind nicht brillant. Also das heißt, wir müssen einfach diese verschiedenen Facetten auseinanderhalten. Das ist aber nur das eine. Und das andere ist das, was Sie angesprochen hatten, dass wir natürlich einerseits schutzbedürftige Menschen haben, andererseits Menschen, die, wie Sie es genannt haben, ein gutes Leben suchen. Das ist richtig. Aber selbst wenn wir jetzt uns nun mal nur auf die konzentrieren, die Schutzbedarf haben, gehört zu einer ehrlichen Debatte wahrscheinlich auch, dass Deutschland und Europa nicht bereit sind, allen Syrerinnen und Syrern, allen afghanischen Frauen, die gerne vielleicht in Europa leben würden, hier Schutz suchen und auch Schutz bekämen, wenn wir hier wären, denen zu gewähren. Das heißt, dass wir selbst in dem Bereich gewisse Grenzen gerne einziehen würden, die aber nicht heißen, dass man sich abschottet und null Menschen aufnimmt. Aber man will das auf eine kontrollierte Art und Weise machen.
Jetzt ist es ja so, dass das, was Sie beschreiben als kontrollierte Weise und diese Fluchtbewegung in Bahnen zu lenken und zu steuern, zum Teil auch zu stoppen, ja etwas ist, was inzwischen von nahezu allen Politikern aller Lager, auch in Deutschland, ja gefordert wird oder wofür man sich einsetzt, auch in Anbetracht der Wahlergebnisse, die es da gab. Frau Kohlenberger, gehen Sie da eigentlich mit? Sie schreiben in Ihrem Buch ja gegen die neue Härte und Sie beziehen sich da ja auch auf solche Geschichten wie Olaf Scholz im Spiegel müssen endlich entschlossen abschieben. Sie sagen, das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Warum eigentlich nicht?
Ich glaube, dass man bis zu einem gewissen Grad einen Druck aus dem aktuellen Asylsystem herausnehmen kann, wenn wir es denn schaffen, endlich das zu tun, was sich auch sehr viele PolitikerInnen auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich Asyl und Arbeitsmigration zu trennen. Wir sehen, ja, das ist richtig, dass im europäischen Asylsystem nicht wenig Leute drinnen sind, die dort eigentlich nicht hingehören. Die aber interessanterweise, und das zeigen auch groß angelegte Studien, eigentlich nur auf einen steigenden Arbeitskräftebedarf in Europa, vor allem im niedrig- und mittelqualifizierten Bereich, antworten, die es aber tatsächlich kaum schaffen, aus ihrem Herkunftsland, beispielsweise Tunesien, Marokko, selbst dann, wenn sie ein Jobangebot aus Deutschland haben, in einem überschaubaren Zeitraum ein Visum zu erhalten. Und manchmal steht dann als Alternative eben, ich steige auf ein Boot und überquere so das Mittelmeer. Das gilt es natürlich anders zu lösen. Und würde das gelingen, dann könnten wir schon einen Großteil dieser Belastung aus dem Asylsystem rausnehmen, sodass wirklich jene Personen dort aufgefangen werden, die tatsächlich Schutzbedarf haben. Was natürlich dahinter steht, ist die Tatsache, dass aufgrund der ja, sich verschärfenden geopolitischen Lage auf dieser Welt natürlich auch Flucht- und Migrationsursachen zunehmen und dass immer mehr Menschen auch tatsächlich Schutzbedarf haben werden. Und dieses Thema ist ein sehr, sehr heikles. Da muss man ehrlicherweise sagen, eigentlich setzen wir viel zu spät an, wenn die Menschen bereits vor den Toren Europas stehen, weil natürlich die Fluchtursachen von diesen ganzen Instrumenten, die wir uns ausgedacht haben zur vermeintlichen Migrationssteuerung, Mauernbau, Zäunebau, aber auch Auslagerungsabkommen, die Fluchtursachen in den Herkunftsländern bleiben davon ja unberührt. Das ist diese große, unbequeme Wahrheit im Hintergrund.
Die Wahrheit ist aber natürlich auch, dass diese Fluchtursachen zu bekämpfen eine ja, wahrscheinlich Jahrhundert oder sogar Jahrhunderte Aufgabe ist für Generationen, während hingegen eine Grenzbefestigung dann ja doch deutlich schneller gebaut ist. Herr Düm, was würden Sie sagen? Glauben Sie, das, was von linker Seite häufiger als Festung Europa benannt wird oder beziehungsweise Rechte sagen es ja sogar auch, nur die konnotieren es anders. Ist das Teil einer Lösung, um mehr Ordnung in dieses System zu bringen? Oder sagen Sie, wie Frau Kohlberger, das ist zu kurz gegriffen?
Ich bin in zwei Punkten durchaus anderer Meinung wie Frau Kohlberger. Und ich fange gerade mal mit dem Thema an, was Sie gerade gesagt haben. Es ist natürlich völlig richtig, dass Grenzzäune alleine das Problem nie lösen werden. Das sind irgendwelche Spektakel, die auch Donald Trump aufführt. Ich baue eine Mauer nach Mexiko und dann sind alle Probleme gelöst. Das ist natürlich in gewisser Weise zu kurz gedacht, weil jede Mauer kann man überqueren und durch jeden Zaun kann man einen Tunnel unten durchbauen oder man kann ein Loch reinschneiden. Also das alleine wird sozusagen die Ordnung und die Kontrolle, die die Politik verspricht, nie realisieren. Und dasselbe gilt für etwas weniger drastische Kontrollsignale, die speziell die deutsche Politik aussendet, etwa die Grenzkontrollen, wo aktuell alle so stolz drauf sind. Die können eine gewisse Wirkung haben, weil man speziell wohl Schlepper abschreckt, sodass dann weniger Menschen kommen. Und es hat wohl auch eine Signalwirkung. Aber diese innerstaatlichen oder an Grenzen stattfindenden Maßnahmen werden nur dann funktionieren, wenn man in ihrem Windschatten auf dem Territorium, aber auch vorgelagert in Drittstaaten sehr viel mehr Maßnahmen ergreift. Und die Politik befindet sich dann in einer gewissen kommunikativen Zwickmühle. Einerseits will sie bei einem extrem komplizierten Thema wie der Migration klare Signale aussenden, auch eine klare Message haben, die es ganz einfach braucht, um von den Bürgerinnen und Bürgern verstanden zu werden. Und deswegen tut sie dann einzelne Projekte gleichsam ins Schaufenster stellen. Und die kommunikative Zwickmühle besteht dann darin, dass sie eben nicht daran glauben darf, damit alleine das Problem gelöst zu haben, sondern sie muss dann an ganz vielen anderen Schrauben gleichzeitig im Hintergrund drehen, ohne dass man darüber viel redet. Da gibt es eine linke, eine progressive Lesart und es gibt auch eine bürgerliche und eine konservative Lesart, die nicht Abschottung und Festung Europa heißt, sondern die darin besteht, das eben mit strengeren und härteren Maßnahmen zu realisieren, als vielleicht die Linken und Progressiven das gerne hätten. Und apropos Festung Europa, ich selber bin jetzt Deutscher und anders als Frau Kohlenberger kein Österreicher, aber ich war doch frappiert, dass die österreichische FPÖ, also die dortige rechtspopulistische Partei, inzwischen Festung Österreich als einen eigenen Werbeslogan verwendet, also ganz aktiv dafür wirbt, sich abschotten zu wollen. Da war ich doch perplex. Es gibt noch einen zweiten Punkt, wo ich anderer Meinung bin als Frau Kohlenberger. Ja, wir brauchen legale Zugangswege im großen Umfang. Aber die Vorstellung, dass man mit legalen Zugangswegen automatisch die Dilemmata der Asylpolitik löst, die sind jenseits aller empirischen Evidenz. Das ist letztlich ein bisschen naiv. Wir brauchen legale Zugangswege aus verschiedenen Gründen. Aber die Asylmigration wird weitergehen. Und legalen Zugangswege befreien die Politik nicht von der Notwendigkeit, auch schwierige Maßnahmen zu diskutieren und umzusetzen.
Also ich stimme natürlich zu, dass es den einen Hebel nicht gibt und die eine Lösung nicht gibt. Und ich glaube, daran krankt die aktuelle Debatte auch ein wenig, dass man immer wieder den Bürgerinnen und Bürgern jetzt beispielsweise auch mit Blick auf die zuletzt verabschiedete Asylreform der Europäischen Union, dass es großen Wurf und als historischen Durchbruch verkauft. Wenn dann aber der erwartete Erfolg ausbleibt, und ich befürchte, das wird mit Blick auf die Asylreform so sein, also weder werden dadurch auf Dauer Ankunftszahlen in Europa drastisch reduziert werden, noch wird man das Sterben im Mittelmeer damit beenden, noch wird man das internationale Schlepperwesen bekämpfen können. Dann aber führt das erst recht zur Enttäuschung der Wähler, die sich dann in ihrer Frustration wiederum vor allem den ganz extremen Lösungsversprechen den rechtsextremen Kräften in Europa zuwenden. Ich denke dennoch, dass wir über ein Mosaik an Lösungsansätzen nicht hinwegkommen werden. Also es braucht unterschiedliche. Das heißt, die Form dass wir mehr reguläre Zugangswege ausbauen, das sehe ich nicht als naiv, sondern das sehe ich als notwendigen Beitrag zur Lösung. Und ich denke auch, man muss so ehrlich sein, dass jetzt aktuell diskutierte Lösungen, da denke ich vor allem an Auslagerungsabkommen, an Drittstaaten, dass wir auch hier einfach kaum Evidenz dafür haben, dass es zu dieser viel zitierten abschreckenden Wirkung kommen wird. Gerade das viel diskutierte Abkommen mit Ruanda ist nicht gar klar ersichtlich, woraus sich denn diese Einschätzung stützt, dass es hier zur Abschreckung kommen wird. Selbst das britische Home Office hat in einer ersten Evaluierung dieses Plans gemeint, dass dafür keine Evidenz vorliegen würde. Also auch das könnte man sozusagen als naiv bezeichnen. Ich glaube, da geht es wiederum sehr viel darum, den Bürgerinnen und Bürgern Lösungen zu präsentieren, wie die dann in der Praxis aber ausfallen werden, das steht auf einem anderen Blatt.
Ja, der Ansatz, dass man sagt, dieses Drittstaatenmodell, wir können wir vielleicht nochmal kurz erklären, also die Idee dahinter ist, dass Asylverfahren gar nicht erst in Europa, also auf europäischem Boden durchgeführt werden, sondern dass die Leute in den Drittstaat eben jetzt im Beispiel von Großbritannien nach Ruanda gebracht werden. Die machen einen Vertrag mit Ruanda, dass das dort dann diese Aufnahmezentren gibt und dann werden die Asylanträge dort gemacht und es sollen auch Leute dahin abgeschoben werden. Und in Deutschland sollte das eben jetzt auch geprüft werden, ob man so ein Modell hier auch vielleicht nicht notwendigerweise mit Ruanda durchführen kann, aber mit einem anderen Drittstaat. Und das ursprüngliche Versprechen, dass man die ganze Menge an Menschen dann in ein Drittland bringen kann und dass Deutschland oder Europa entlastet werden, davon ist man ja schon abgerückt und sagt jetzt schon noch, ja, die wird man nicht alle dahin bringen können. Das ist ja auch rechtlich sehr aufwendig und ist auch sehr teuer, hat Großbritannien gezeigt. Aber es hat vielleicht eine abschreckende Wirkung, wenn die Menschen sehen, okay, wenn ich nach Großbritannien fliehen will, dann lande ich am Ende womöglich in Ruanda. Das will ich nicht. Das ist jetzt eigentlich das Argument, was vorgebracht wird. Und Herr Thüm, Sie haben in Ihrem Gutachten geschrieben, eine gewisse abschreckende Wirkung kann es durchaus haben. Wie können Sie das belegen?
Da muss man, glaube ich, zwei Sachen aufeinanderhalten. Zum einen wissen wir aus der Forschung sehr gut, dass speziell die Asylmigration häufig auf einer sehr diffusen und unsicheren Informationsbasis beruht. Das heißt, die Menschen wissen zum Beispiel relativ wenig über die Details des deutschen Asylrechts. Auch Asylbewerberleistungsgesetz zum Beispiel sagt denen rein überhaupt nichts. Sie kennen auch nicht dieses europäische Dublin-System, wonach sie in Europa verteilt werden. Und wenn aber die Lage so diffus ist, dann haben natürlich Vorstellungen und Wahrnehmungen, auch Gerüchte in den sozialen Medien, können eine disproportionale Wirkung haben. Und das ist der eine Grund, warum solche Signale durchaus abschreckend wirken können, weil sie vielleicht als härter wahrgenommen werden, als sie in der Praxis dann sind. Es kommt dann weniger, weil ganz einfach die Befürchtung da ist, nach Ruanda abgeschoben zu werden. Aber das ist nur das eine. Und das vielleicht viel Wichtigere ist, dass das typische Beispiel von so einem Kontrollsignal ist, wo die Politik gegenüber der Bevölkerung eine klare Message transportiert und auch gegenüber einreisewilligen Personen. Das alleine wird aber nur funktionieren, wenn man im Windschatten so eines Programms ganz viele andere Maßnahmen ergreift. Und die Hoffnung ist dann, dass diese Kombination der Palette nationaler, europäischer und internationaler Maßnahmen, dass dieses Zusammenspiel dann zu einem Rückgang führt. Und es gibt einen Beleg, dass das funktionieren kann. Und das ist die EU-Türkei-Vereinbarung. Bei der EU-Türkei-Vereinbarung war die Rückführung von Menschen von den griechischen Inseln in die Türkei nur ein Mechanismus von mehreren. Hinzu kamen andere. Aber das war sozusagen diese Drittstaatslösung, die Frau Merkel mit Herrn Erdogan vereinbart hatte. Man stellt Asylbewerber von den griechischen Inseln in die Türkei zurück. Das war ein Faktor von vielen, vielen anderen. Es gab noch andere, die dann zusammen dazu geführt haben, dass tatsächlich die Ankunftszahlen auf den griechischen Inseln drastisch zurückgegangen sind. Und sowas müsste also die Politik wiederholen. Und man müsste es vielleicht auch gar nicht jetzt für alle Asylankünfte wiederholen, sondern man kann es erstmal für einzelne Herkunftsländer oder auch für einzelne Migrationsrouten versuchen zu wiederholen. Dann reden wir auch nicht über 300.000, sondern dann reden wir über einen deutlich geringeren Anteil. Und von daher kann das als Teil eines Gesamtansatzes funktionieren, setzt aber, wie gesagt, voraus, dass die Politik sich klar macht. Das ist erstmal nur ein Signal, was man aussendet, nach außen und nach innen. Aber man muss im Windschatten sehr, sehr viel mehr machen.
Es gibt ja ein Land, was da als Vorbild gilt, weil es das schon seit, ich glaube, 15 oder fast bald 20 Jahren macht, nämlich Australien. Die haben ja eine sehr, sehr harte Asylpolitik, die sie fahren. Die haben in Herkunftsländern von Bootsflüchtlingen eine gewaltige Kampagne damals gestartet. There's no way you make Australia home. Und da gilt so der Grundsatz, wer mit dem Boot illegal einreist, wird auf gar keinen Fall in Australien bleiben. Und die wurden alle verbracht nach, ich glaube, Papua-Neuguinea, Nauru und also weit entfernte Inseln. Ich glaube, dazwischen gibt es auch Abkommen mit afrikanischen Staaten und aus australischer Sicht ist das recht erfolgreich. Also die Zahlen sind deutlich zurückgegangen. Würden Sie, Frau Kohlenberger, sagen, das ist quasi Härte, die falsch ist an der Stelle? Oder würden Sie sagen, um in einem Multifaktor-Design dieses Problems Herr zu werden, ist das vertretbar?
Ich habe mir das einmal sehr genau anhand verfügbarer Statistiken und Zahlen angesehen. Da muss man schon sagen, dass auch hier die abschreckende Wirkung der weiteren Bootsankünfte in Australien sehr umstritten ist. Also da kann man nicht davon sprechen, dass es hier einen Rückgang gab. Natürlich, die Menschen wurden dann auf die Inseln gebracht und nicht auf australische Festland. Aber die Ankünfte als solche sind nicht deutlich zurückgegangen. De facto ist das Modell auch jetzt eigentlich eingestellt und im Jahr 2021 befanden sich weniger als 100 Flüchtlinge auf diesen beiden Inseln. Die allermeisten der Ankommenden, die man zuerst mal auf den Inseln untergebracht hatte, mussten dann in der Zwischenzeit tatsächlich aufs australische Festland gebracht werden, entweder aufgrund akuter medizinischer Gründe, es kam zu desaströsen hygienischen Zuständen in diesen Lagern oder aber weil es Gesetzesänderungen gab. Also dieses Modell ist, wenn man sich mit den Details dazu befasst, gar nicht so erfolgreich, wie man meinen mag. Und es hat damals sogar der für Einwanderung zuständige Minister einmal festgehalten, dass die Insellösung als solches kein wirksames Abschreckungsmittel wäre. Das stellt uns, wie gesagt, wiederum vor die Frage, dass wir sehr schnell bei Einzellösungen oder bei Lösungsansätzen, möchte ich fast mehr sagen, so tun, als wäre es dieser eine Hebel. Und das führt zu einer zunehmenden Ernüchterung der europäischen Bevölkerung, was die Handlungsfähigkeit ihrer politischen Akteure betrifft. Und damit natürlich gibt man gerade auch rechtspopulistischen Parteien, glaube ich, ein gutes Instrumentarium in die Hände, weil sie genau damit Stimmung machen können und Wahlen gewinnen. Also einerseits plädiere ich für mehr Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit in der Debatte. Man muss wohl auch diese unbequeme Wahrheit ansprechen, dass man irreguläre Migration nicht gänzlich auf Null bringen wird können, dass wir uns immer mit einem gewissen Anteil von irregulärer Migration konfrontiert sehen werden und dass es umgekehrt aber schon auch um resiliente Aufnahmesysteme geht.
Wenn Sie jetzt sagen, wir müssen unsere Aufnahmesysteme resilient gestalten, wie sehen Sie beide das denn, die Alternative, vor der die europäische Einwanderungspolitik steht? Heißt es, entweder die Europäer sind bereit, untereinander zu teilen im Sinne von, ne, eine gerechtere Aufteilung der Lasten und der Kosten vorzunehmen. Das ist ja so ein bisschen Teil der Asylreform, nicht so sehr, wie man vorher gehofft hatte. Aber auch der Einzelne oder die Gesellschaft als Gesamtes muss ein bisschen abgeben, muss ein bisschen teilen lernen, internationale Solidarität üben als eine Alternative versus Europa schottet sich ab, macht sozusagen das kanadische, das US-amerikanische Modell, wo die Asylverfahren außen vorgelagert sind, nur sehr wenige reingelassen werden und überlassen die Länder ja im globalen Süden sozusagen sich selbst und sollen selbst sehen, wie sie ihre Probleme lösen. Ist das die Alternative, entweder Grenzen zuzumachen und dadurch härter zu werden? Oder bereit zu sein, sozusagen, kommt, gebt ein bisschen ab von eurem Wohlstand.
Aber das sind ja letztlich Schwarz-Weiß-Bilder. Entweder wir haben offene Grenzen und dann darf jeder kommen.
Nee, offen will. Halt nicht, aber wenn es so wie läuft wie jetzt, ist ja auch nicht offen und trotzdem läuft es ja darauf hinaus, dass man, wenn sie immer sagen, ja, das können die Rechtspopulisten instrumentalisieren, dann bedeutet das ja, es stimmt nicht, was die sagen oder sie überzeichnen es, aber es ist ja de facto so, wenn wir sagen, ein gewisses Maß an Wirtschaftsmigration brauchen wir auch und muss hier reinkommen, dann müssen auch die Leute, die ja jetzt rechte Parteien wählen, weil sie das nicht wollen, umdenken.
Wobei, das wäre jetzt ja erstmal zu klären. Also dass sozusagen Wähler rechter Parteien per se was gegen Migration hätten, da gibt es sicherlich einen Anteil, der will, dass überhaupt keine Leute kommen, der auch will, dass die Gesellschaft sich nicht verändert, wenn Leute kommen. Aber damit gewinnt man sicherlich keine 34% in Frankreich, wie das Frau Le Pen jetzt gelungen ist. Und damit wird man auch nie 50% und mehr in Deutschland gewinnen, sondern die rechten Parteien fangen, glaube ich, mit der Unzufriedenheit mit dem Asylsystem. Und das heißt nicht, dass die Menschen per se eine Unzufriedenheit mit Migration generell haben. Und das heißt auch nicht, dass man den globalen Süden notwendigerweise allein lässt, wenn man jetzt im Asylsystem stärker ist. Woher wird denn unsere künftige Erwerbsmigration, Arbeitskräfteeinwanderung stattfinden. Die wird aus Ländern wie Tunesien, Ägypten stattfinden. Nur um jetzt auch mal den vielleicht unbequemen Fakten ins Auge zu sehen, wenn wir uns anschauen, wer über das Asylsystem einreist, dann haben über 70% keinen Berufs- oder Universitätsabschluss unter den Erwachsenen. Gleichzeitig gibt es in denselben Ländern aber viele Millionen Menschen, die dort vor allem Universitäten besuchen oder eine Berufsausbildung machen. Das heißt, wir haben bei Ländern wie Tunesien, Marokko, auch Nigeria, Ägypten verschiedene Bevölkerungsschichten, und mit der Erwerbsmigration würden wir eine andere Bevölkerungsschicht dort ansprechen, als wir das jetzt mit dem Asylsystem tun, wo eben vor allem auch gering und wenig qualifizierte Menschen ansprechen. Und das ist auch der Grund, warum legale Zugangswege nicht automatisch die Asylmigration in eine legale Einreise umlenken, weil ganz einfach andere Menschen aus den betroffenen Ländern kommen würden. Und da hilft es natürlich, wenn wir innereuropäisch mehr Solidarität üben, weil dann sind die Aufnahmekapazitäten insgesamt größer. Aber selbst wenn das mit der innereuropäischen Solidarität klappte, was realpolitisch nur sehr, sehr begrenzt der Fall ist und auch in absehbarer Zukunft nur begrenzt der Fall sein wird, wird immer die Herausforderung bleiben, dass wir gleichzeitig im, ich nenne es mal Außengrenzregime, in der Kooperation mit den Nachbarländern eine Situation schaffen müssen, wo eben die Asylmigration in halbwegs geordneten Bahnen verläuft. Sonst wird tatsächlich dasselbe passieren wie in den USA, wo jetzt ein demokratischer US-Präsident, Joe Biden nämlich, das Asylrecht suspendiert hat an der Grenze. Das will ich persönlich nicht. Aber wenn wir das erreichen wollen, wenn wir nicht dem US-amerikanischen oder auch australischen Vorbild in Anführungszeichen folgen wollen, dann müssen wir eine halbwegs vernünftige Lösung in der Asylpolitik hinbekommen.
Es ist sehr richtig, ja, wir werden mit Blick auf den demografischen Wandel, der erst in den nächsten Jahren an Fahrt aufnehmen wird, immer mehr Arbeitskräfte, vor allem im niedrig-mittelqualifizierten Bereich, benötigen. Da gibt es auch erste Ideen seitens der EU-Kommission, wie man denn attraktiver werden könnte für sogenannte globale Talente, Ausbildungspartnerschaften in Drittstaaten und so weiter und so fort. Gleichwohl man auf der anderen Seite abschreckend wirken will gegenüber Asylankünften. Und da zeigt die Forschung leider auch sehr deutlich, dass man diese beiden Migrationskategorien in der Praxis nicht so klar trennen kann. Die Signale, die man schickt, vermeintlich an potenziell flüchtende Menschen, die empfangen eben auch die viel zitierten Fachkräfte aus Drittstaaten, die man gerne anwerben möchte, für die man gerne attraktiv sein möchte, wenn man sie braucht.
Naja, dass eine harte Asylpolitik Fachkräfte abschreckt, da muss man nur mal nach Australien und die USA schauen. Mir ist nicht bekannt, dass die USA bei indischen IT-Fachkräften unbeliebt wäre, weil Donald Trump eine Mauer zu Mexiko bauen will. Und auch Australien wird von Anträgen von Fachkräften überrollt, die dort gerne arbeiten möchten. Und ich bin sehr, um das nochmal klarzustellen, für legale Zugangswege, von mir aus auch für gering und niedrig Qualifizierte. Und ich würde nur davor warnen, zu denken, wir müssen da jetzt nur legale Wege schaffen und dann wird automatisch dieses Problem mit all den Dilemmata und Schwierigkeiten beseitigt sein. Das wird nicht passieren, sondern wenn, dann muss man das strategisch und schlau einsetzen. Und das ist das, was die deutsche Ampelregierung sich mit den Migrationsabkommen vorgenommen hat, auch wenn da bisher in der Sache relativ wenig an Substanz geliefert wird. Da findet da nämlich ein Tausch statt. Wir sagen, wir bieten Ländern, wie sagen wir, Ägypten, Tunesien, legale Einreisemöglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen, qualifizierte und von mir aus auch gering qualifizierte Länder. Dafür unterstützen und helfen uns diese Länder dabei, die Asylmigration in halbwegs geordnete Bahnen zu lenken, indem sie etwa ausreisepflichtige Menschen, abgelehnte Asylbewerber zurücknehmen oder indem sie auch, wenn man das machen wollte, so ein Ruanda-Modell umsetzen, helfen. Das ist dann allerdings nicht eine Umlenkung, die alle Probleme automatisch und magisch beseitigt, sondern das ist ein Tausch. Und gerade geringqualifizierte Menschen, die Einwanderung dort ist auch ein Bereich, wo dann innenpolitisch natürlich sehr schnell eine Debatte losgeht. Aber ich glaube nicht, dass eine restriktivere Asylpolitik notwendigerweise damit einhergeht, dass eine ägyptische Ärztin in einem deutschen Krankenhaus oder eine indische IT-Fachkraft in einem Unternehmen deswegen weniger willkommen geheißen sein muss. Aber das muss dann eben das Einwanderungsland auch hinbekommen, das beides auseinanderzuhalten.
Wir merken, es ist ein Thema, das kontrovers ist, und das eine ist sicher, wir werden noch häufig darüber sprechen, vermutlich schon im Kontext der Landtagswahlen im Osten und dann ganz sicher auch im Bundestagswahlkampf und auch darüber hinaus. Für heute machen wir einen Punkt und sagen herzlichen Dank an Judith Kohlenberger und Daniel Thüm. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich intensiver mit dem Thema befassen wollen und noch mehr erfahren wollen, dann lesen Sie doch das Buch Gegen die neue Härte von Judith Kohlenberger oder beschäftigen Sie sich mit den Veröffentlichungen von Daniel Thüm, der an der Universität Konstanz lehrt. Wir sagen herzlichen Dank an die beiden Diskutanten und alles Gute.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Und uns bleibt jetzt noch auch Ihnen da draußen an den Geräten zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Sie sehen, es lohnt sich, auch im Sommer zu unseren Spezialfolgen zu kommen. Man lernt richtig was dazu. In der nächsten Woche haben wir uns vorgenommen, auf die Wahlen in Ostdeutschland zu blicken, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und was ist überhaupt so mit dem Ossi los? Und da haben wir einen Gast, der gerade durch ganz Ostdeutschland getourt ist und der mit uns gemeinsam darüber sprechen wird. Eva Schulz von Deutschland 3000. Also nicht verpassen, abonnieren Sie, seien Sie dabei, kommen Sie wieder. Bis nächste Woche. Tschüss.